herzlich willkommen in der Mental Mall, der weitläufigen Einkaufspassage in unseren Köpfen, durch die wir mit euch entlang unserer Gedanken und Gefühle schlendern wollen.
Hier bummeln wir zur Entspannung und Unterhaltung, halten aber auch vor den Schaufenstern unserer Psyche, blicken hinters Glas und reflektieren.
Dabei sprechen wir aus persönlicher Erfahrung und nie als Ersatz für ExpertInnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
Mental Mall.
Und zum ersten Mal seit der allerersten Folge sind wir alle zusammen in einem Raum. Nicht nur der Sören und ich, sondern auch die
Anne Löhr.
Hallo.
Hi. Hi, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da bin.
Wir sind heute in dem neuen Studio vom Diffus Magazin und es sieht aus wie ein richtiges Fernsehstudio.
Wahnsinn, ja.
Richtig schön beleuchtet.
Hübsch gemacht.
Klein, aber fein auf jeden Fall.
Ja. Also wirklich und auch so schnell, ne? Ich habe das auf Instagram verfolgt und jetzt sieht es richtig schick und fertig und professionell aus.
Auch ganz entspannte Situation heute, weil wir Kameras auf uns gerichtet haben.
Alles ganz natürlich, ja.
Wieder heim.
Ja, genau. Ich habe heute ein Kamerateam mitgebracht, mit dem ich schon letzte Woche zusammengearbeitet habe oder vorletzte Woche. Ich habe jegliches Gefühl für Zeit verloren. Ich bin so im Herbstblues irgendwie. Und zwar wird eine Dokumentation für Dreisat gedreht, bei der es um Mental Health in Music geht. Und das ist das Thema von der Anne. Deswegen ist die Anne heute unser Gast. Anne, magst du mal erzählen, wer du bist, was du machst?
Sehr gerne. Ich muss so ein bisschen gucken, wenn ich anschaue. Ich mache so ein bisschen hin und her.
Ja.
Also ich bin Psychologin und Musikerin. Und arbeite seit einigen Jahren mit hauptsächlich Musikschaffenden und Leute aus dem Musikbusiness zusammen als psychologische Beraterin und Coach und habe Anfang diesen Jahres einen Verband gegründet noch mit zwei weiteren PsychologInnen, Franziska Lauter und Michael Wecker, die auch in dem Bereich schon lange arbeiten. Genau, wir haben einen Verband gegründet und sind seitdem unterwegs, um uns dafür einzusetzen, das Thema mentale Gesundheit in der Musikbranche ein bisschen an die Oberfläche zu befördern und vor allen Dingen ja darüber zu sprechen. Also sehr passend für diesen Podcast auf jeden Fall, dem Thema ein bisschen Raum zu geben.
Ja. Genau. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen automatisch unser Thema. Sören und ich sind ja auch beide MusikerInnen und sehr erpicht darauf, uns um unsere Mental Health zu kümmern.
Ich habe euren Podcast auch relativ schnell entdeckt und auch gehört, die meisten Folgen. Ich glaube nicht alle, aber die meisten.
Welche nicht?
Und ich glaube, die mit Elif habe ich noch nicht gehört. Und war total froh darüber, dass ihr das macht, weil es natürlich die eine Sache ist, dass man als Psychologin sozusagen, als vielleicht Expertin von der Seite sich bemüht, da irgendwie eine Aufmerksamkeit zu generieren. Und das andere ist natürlich, wenn Leute darüber sprechen, die betroffen sind, die irgendwie nochmal ganz andere Perspektiven auf das Thema haben. Ich finde es eine ziemlich gute Mischung. Und ich glaube, ich habe auch relativ am Anfang, als es um Borderline-Persönlichkeitsstörung ging, das auch direkt mal gepostet, weil ich nochmal, also ich fand, dass ihr in dem Podcast einen sehr angenehmen, sehr zugänglichen Umgang mit den Themen findet. Also ich finde, es hat nie was, dass es irgendwie was Reißerisches hat oder, also ihr achtet ja auch sehr auf Triggerwarnung. Ich finde auch dieses Bild schön, dass man durch diese Mall geht und überall mal so einen Blick wagt und also dieses Thema Perspektiven da auch schon aufzumachen, was ich total wichtig finde, wenn man über psychische Belastung und psychische Störungen und Krankheiten spricht, dass es ganz viele unterschiedliche Perspektiven gibt und dass die alle ihren Platz haben müssen.
Mhm.
So. Und man nicht von so Wahrheiten spricht, das ist so oder das ist so. Und das finde ich, gelingt euch in dem Podcast richtig, richtig gut.
Danke.
Ja.
Ja, das versuchen wir auch immer klar zu machen, dass wir auch irgendwie nur für uns sprechen können. Aber dass man, wenn man es hört, vielleicht so Sachen erkennt, also Gemeinsamkeiten erkennt. Oder
es wird so nahbar irgendwie. Ja. Also ich finde, da hört man euch gerne zu, weil das auch mit einer Ernsthaftigkeit natürlich ist. Sehr gut. Also ich profitiere auch total davon. Ich meine, ich kriege natürlich Geschichten auch mit von Betroffenen in meiner Arbeit, aber das hat ja auch immer noch mal ein anderes Ziel. Also es ist ja weniger so ein Berichten und Austauschen ist es ja immer verbunden damit, dass es irgendwie um eine Heilung geht oder dass es um eine Lösung des Problems geht. Ja. Deswegen so Erfahrungsberichte sehr, sehr wertvoll.
Ja, das,
also danke nochmal dafür.
Ja, danke dir. Es ist schön, das zu hören und mal Feedback von jemandem zu bekommen, der ja praktisch so offiziell damit zu tun hat und das eben auch gelernt hat. Hast du Psychologie studiert und bist dann Psychotherapeutin geworden? Oder?
Nicht ganz. Also ich habe Psychologie studiert, noch auf Diplom, mit Schwerpunkt klinischer Psychologie unter anderem und Arbeits- und Organisationspsychologie. Und habe danach eine Ausbildung gemacht zur systemischen Therapeutin.
Ah ja.
Das ist so ein bisschen tricky in unserem Gesundheitssystem und gerade verändert sich auch total viel. Es ist ja so, dass es in Deutschland bisher drei Verfahren, also ich erkläre das kurz, weil ich glaube, ja, das ist auch für die Hörerinnen und Hörer.
Und für mich auch gerne.
Richtig, ja. Also es gibt sozusagen drei Hauptverfahren, die offiziell eine Kassenzulassung haben. Das heißt, die Krankenkasse bezahlt das. Und das ist die Psychoanalyse und die Tiefenpsychologie und die Verhaltenstherapie. Mhm. Das heißt, wenn man in diesen Verfahren eine Ausbildung macht, erhält man die Approbation. Und wenn man dann noch einen Kassensitz erlangt, ähnlich wie bei den Ärzten, dann darf man Psychotherapie machen und sich auch psychologische Psychotherapeutin nennen. Das ist ein geschützter Begriff. Mhm. Seit, oh Gott, einem Jahr oder zwei gehört die sogenannte systemische Therapie auch dazu. Das ist die Ausbildung, die ich gemacht habe. Mhm. Aber da gibt es noch keine Übergangslösung für diejenigen, die die Ausbildung gemacht haben, bevor das anerkannt war. Das heißt, ich bin systemische Therapeutin, aber ich habe keine Approbation.
Okay.
Und hoffe darauf, dass es irgendwann im Rahmen einer Übergangslösung sowas gibt wie, ich muss nochmal bestimmte Seminare nachholen, ja, oder nochmal. Also Teil der psychotherapeutischen Ausbildung ist auch, dass man ein Jahr lang in der Psychiatrie arbeitet und dass man bestimmte Anzahl von ambulanten Fällen macht und supervidieren lässt. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, dann kann ich mich entscheiden, ob ich das nachhole.
Ja.
Aber deswegen, mir ist es sehr wichtig zu sagen, es gibt halt, es gibt einen Unterschied, ob man Psychiater oder Psychiaterin ist, dann ist man Arzt oder Ärztin und kann auch Psychopharmaka verschreiben. Mhm. Normalerweise machen Psychiater und Psychiaterinnen nicht so intensive Therapie. Dann gibt es die psychologischen Psychotherapeuten, die über Kasse abrechnen, die haben das gelernt und haben ein psychologisches Grundstudium. Und dann gibt es ja eben auch noch ein weites Feld von psychologischer Beratung, Coaching, was nicht kein geschützter Begriff ist.
Ja.
Und eben auch ein großes Feld an den Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Und das ist mir immer wichtig zu benennen, unabhängig davon, ob die Dinge wirksam sind oder nicht, dass das ja eine private Leistung ist, also dass man das selber bezahlen muss und dass die Ausbildung sich sehr, sehr unterscheiden zwischen denen von Psychotherapeuten. Deswegen bin ich da auch immer so, dass ich sage, nein, ich bin keine psychologische Psychotherapeutin, weil ich diese Approbation und Kassenzulassung offiziell nicht habe. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich einen Therapieplatz sucht, das zu wissen. Genau.
Also das ist wichtig zu wissen, weil man als Patientin dann die Kosten selber tragen muss oder weil man einen anderen Effekt erzielt, wenn man sich mit jemandem auseinandersetzt, der diese Approbation nicht hat, weil das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ja, also genau, Kosten ist natürlich eine Frage und auch Zeit. Also ich vielleicht wisst ihr das selber aus euren eigenen therapeutischen Erfahrungen, dass es schon was ausmacht, wenn man weiß, dass man Zeit hat für Prozesse.
Ja.
Und dass man sozusagen die, wenn man jugendlich ist oder junger Erwachsene, jetzt nicht irgendwie für jede Session 100 Euro hinlegt und dann sozusagen durch diesen Rahmen schon irgendwie unter Druck gerät. Mhm. Deswegen ist mir das so wichtig, da einen Unterschied zu machen, auch in meiner Arbeit, dass ich Coachings mache und psychologische Beratung, die sind vom zeitlichen Rahmen einfach begrenzt. Mhm. Und für diejenigen, wo ich den Eindruck habe, die brauchen für das Problem, was sie haben oder um das zu lösen, Zeit, ist es unglaublich hilfreich, einfach eine kassenzugelassene Therapie zu machen, die bezahlt wird. Das ist das eine. Aber natürlich spielt Qualität auch eine Rolle. Mhm. Also natürlich gibt es psychologische PsychotherapeutInnen, die nicht gut sind. Genau wie es Lehrer und Lehrerinnen gibt, die nicht gut sind und so. Also
da können wir ein Lied von singen, glaube ich.
Wie soll man das kontrollieren? Aber es gibt einen Unterschied in der Ausbildung und ich finde, der ist nicht ganz unwichtig. Ja. Also wenn jemand Psychologie studiert hat und eine Ausbildung macht, die sehr intensiv ist, 5 Jahre dauert, in der Psychiatrie war, also zum Beispiel auch das finde ich für meine Arbeit auch wichtig. Ich habe auch eine Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, so das Spektrum einfach kennenzulernen, ja, von, ja, was ist sozusagen, ich nenne es mal, das Ende des Kontinuums, hm, einer psychischen Belastung oder Krankheit, ja, sich dessen einfach bewusst zu sein, um, hm, auch einordnen zu können, wo jemand steht.
Ja.
Das ist Teil davon. Und natürlich ambulante Fälle zu machen, also dass ich eine Vielzahl an Therapien durchführe in der Ausbildung, die von ausgebildeten Therapeuten überwacht wird oder, ja, besprochen wird. Und das, mhm, sind einfach natürlich Qualitätsmerkmale, die, wenn ich mich jetzt einfach Coach nenne oder diese einjährige Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie per Multiple-Choice-Test abgeschlossen hat, ist, ja, einfach ein Unterschied.
Klar.
Ja, total.
Meine Frage wäre, die ich mir immer stelle, denkst du, man kann gute Therapeutin werden, wenn man keine psychischen Probleme hat? Also denkst du, man muss mit irgendwas in dem Bereich Erfahrung gemacht haben?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube aber, und ich glaube, sonst würde man auch nicht Psychologie studieren oder Therapeutin werden wollen, dass man ein Interesse für Menschen hat und ein Interesse für Vielschichtigkeit und Unterschiedlichkeit. Und also zum Beispiel, ich würde ja, also deswegen habe ich eben von Kontinuum gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, was in einem selber vorgeht. Und Selbsterfahrung ist ja zum Beispiel ein sehr, sehr großer Teil auch der psychotherapeutischen Ausbildung.
Ja.
Machen alle ein bisschen anders. Aber dass man über sich selber Bescheid weiß und auch solche Dinge wie Trauer oder dass es, ja, einem schlecht geht, ohne dass das jetzt sozusagen eine psychopathologische Qualität hat, sich damit auseinandersetzen, weil damit geht es ja los. Also das ist ja ein Qualitätsunterschied. So, wenn ich eine Ahnung habe, was Angst bedeutet und was Stress bei mir bedeutet und was Trauer bedeutet und was Hoffnungslosigkeit oder Niedergeschlagenheit bedeutet, dann, ja, finde ich, ist das wichtig, um mit jemandem in Verbindung zu treten.
Ja.
Stimmt, genau. Das macht voll Sinn. Also die Erfahrungen, ja, machen ja alle.
Genau.
Ja, und ich glaube auch, also ich meine, psychische Belastung hat wohl jeder, ja, ob das jetzt eine diagnostizierte psychische Krankheit oder ob es diese Qualität erreicht und man dann noch irgendwo hingeht, wo man eine Diagnose bekommt, das, mhm, kommt ja noch hinzu.
Wir sagen ja, haben ja auch ganz viele, immer, selbst wenn man irgendwie nicht das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich was von diesen, ja, psychischen Belastungen, die so gegenwärtig sind mittlerweile, Depression oder Borderline oder eine Essstörung, selbst wenn man das Gefühl hat, man ist einfach gerade ein bisschen, man weiß nicht richtig wohin mit sich selber und man fühlt sich ein bisschen ziellos, verloren, orientierungslos oder ein bisschen wirr, selbst dann kann ja eine Therapie mit, was weiß ich, ich weiß nicht, sind 20 Sessions das Minimum oder so?
Nee, ich glaube mittlerweile 12,
ja,
Kurzzeittherapie.
Das reicht ja auch manchen, ja, Leuten. Und
ja, oder also es gibt ja auch Beratungsstellen beispielsweise. Genau. Also ich muss ja noch nicht mal zum Psychotherapeuten laufen. Ich finde, es gibt zu wenig Beratungsstellen. Hm. Auch dafür haben wir sozusagen diesen Verband gegründet, weil einfach klar war, für Musikerinnen und Musiker gibt es es nicht. Hm. Im Rahmen Familie gibt es das ja viel. Migration auch mittlerweile durch die vielen Geflüchteten,
ja,
die sozusagen hier psychologische Unterstützung brauchen.
Das ist auch sehr gut, dass das so geht.
Kinder ist, ja, ein Thema. Ja. Es gibt natürlich so Lebensberatung, aber ich finde, es ist noch zu wenig.
Ja.
Genau.
Spezifische Berufe bringen ja auch spezifische Probleme.
Ja, und es schneidet ja so ein bisschen das Thema Prävention an.
Ja.
Ich finde, da kann noch sehr, sehr viel passieren.
Ja.
Weil jetzt mal unabhängig davon, ob ich irgendwelche Hürden bezüglich der Scham oder so überwinde, bis ich mich in Psychotherapie begebe, finde ich, ist das Feld von, ich merke, es geht mir nicht gut und ich sag mal, meine Erfahrung oder das Handwerkszeug und die Ressourcen, die ich so aktivieren kann, das reicht irgendwie nicht. Ich, mhm, glaube, da in diesem Zustand war jeder schon mal.
Ja.
Und dann zu wissen, es gibt irgendwie eine Stelle, da kann ich erstmal hingehen und da kann ich darüber sprechen.
Ja.
Und vielleicht beruhigt sich das dann schon oder ich kriege irgendeinen guten Impuls und sage danke dafür und jetzt sozusagen mache ich alleine weiter.
Ja.
Das ist noch viel zu wenig da.
Ja.
Und das würde, glaube ich, auch im Sinne der Prävention total helfen, dass nicht so viele Leute in den Zustand geraten, dass sie eine, ich sag mal, manifeste psychische Krankheit,
ja,
entwickeln. Mhm. Ne? Weil es gibt ja einen Weg dahin.
Man kann auch,
ist ja nicht plötzlich da.
Genau, ja,
genau, man kann auch vieles, glaube ich, abwenden.
Ja.
Es ist nichts in Stein gemeißelt. Also natürlich gibt es Leute, die aufgrund bestimmter Lebensbedingungen einfach, ich will nicht sagen prädestiniert für psychische Erkrankungen sind, aber bei denen es einfach sehr viel wahrscheinlicher ist, dass sie aufgrund von Vorbelastungen psychische Probleme entwickeln. Aber es gibt eben auch Menschen, bei denen es, ja, wie schon gesagt, denke ich, abwendbar ist oder zumindest bei denen man es so lindern kann, dass es kein gravierendes, langanhaltendes Problem wird. Bestes Beispiel, ja. Essstörung. Also als ich meine erste Magersucht überwunden hatte und einigermaßen stabil war, so in der 10., 11. Klasse, haben plötzlich zwei meiner Freundinnen angefangen, bulimische Anfälle zu haben und sich zu erbrechen nach dem Essen. Und das waren ein paar Monate, in denen wir alle sehr intensiv miteinander darüber gesprochen haben. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Erfahrungswert diesbezüglich denen ein bisschen geholfen hat, das wieder in den Griff zu bekommen und zu lassen und vielleicht ein besseres Gefühl zu sich zu entwickeln. Leider müssen wir auch jetzt in diesem freundschaftlichen Verband ab und zu so mit einem lachenden und einem weinenden Auge feststellen, dass man so eine Essstörung, auch wenn sie nur kurz aufgekeimt ist, nie ganz weglegen kann. Also zum Beispiel halte ich es nicht für möglich, dass ich mal irgendeine Kalorienzahl von einem Lebensmittel vergesse. Weil sobald man das weiß, hat man das im Kopf. Das habe ich ja auch in unserer Folge gesagt. Aber trotzdem haben diese Freundinnen es wesentlich besser in den Griff bekommen als ich, weil es bei ihnen eben nur ein paar Monate waren, wo sich sehr schnell drum gekümmert wurde, als bei mir. Ja. Ich habe mich wirklich dran festgeklammert. Ne? Ich habe auch gesagt, obwohl ich sehr früh in Therapie war, ich habe das nicht gehen lassen irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich denke,
das ist ganz typisch. Also die sogenannte Körperschemastörung, die ja Teil der Diagnose von Anorexie ist, die bleibt meistens bestehen.
Ja.
Also, dass man irgendwie den Körper anders, durch eine andere Brille betrachtet.
Ja.
Das muss einen jetzt nicht massiv einschränken.
Nee, habe ich auch nicht das Gefühl, dass das bei mir so ist.
Die Brille bleibt so ein bisschen da.
Genau, ja. Und es dreht sich viel mehr um das Aussehen des Körpers und eben auch um Essen. Also dieses intuitive Essen fällt eben dann einfach so weg für immer, habe ich das Gefühl. Aber das ist in Ordnung, ich will mich nicht beschweren. Bin so.
Was ich nochmal wichtig fand, also die meisten, also es wird ja immer noch sehr viel geforscht zu psychischen Krankheiten, wo sie herkommen und wie sie sich stabilisieren. Bei den meisten gibt es eine genetische Prädisposition.
Aber ja, meine eben Oma auch zum Beispiel hatte auch eine Essstörung.
Aber und da ist es so ein bisschen, also manchmal kann man sich so genau auseinanderhalten, was hat dann auch mit Erziehung irgendwie was zu tun und vor allen Dingen auch mit dem Kontext, in dem man sich bewegt. Das hängt auch immer alles zusammen. Das ist auch klar in der Therapie, dass man das alles mit betrachten muss. Aber wie du schon sagtest, also wenn ich, was ich eine Prädisposition zur Sucht habe oder so, kommt es auch nochmal drauf an, bewege ich mich jetzt in Räumen, wo ich, was weiß ich, ständig, das ist für die Musikbranche nicht ganz unbedeutend, wo es immer Alkohol und Drogen gibt.
Ja.
So, und wenn ich nun mal diese, sozusagen diese Veranlagung habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das ausbricht, sage ich jetzt mal, oder irgendwie für mein Leben bedeutsam wird, passiert sehr viel schneller, wenn ich halt abends in Clubs mich aufhalte.
Ja.
So.
Ja.
Oder, aber auch nochmal wichtig, ich kann niemanden davor bewahren, dass er zum Beispiel, dass jemand in der Familie stirbt, der mir sehr nah ist und gleichzeitig macht mein Partner mit mir Schluss und es passiert noch irgendwas und es ist völlig menschlich, darauf psychisch zu reagieren.
Total.
Ne? Das sind so die Dinge, wo man, da hilft Prävention jetzt auch nicht, sondern das ist dann einfach da.
Ja.
Aber in dem Fall einfach wichtig zu wissen, okay, das ist mir jetzt passiert und ich kann jetzt sozusagen alle Hilfenetzwerke, die es so gibt, direkt anzapfen, um das bestmöglich zu überstehen oder.
Ja.
Was würdest du sagen, sind die am meisten vorkommenden Krankheiten in der Musikbranche?
Es gibt wenig Studien dazu. Es gibt ein paar. Das heißt, es vermixt sich so ein bisschen, was offiziell ist und was ich so aus meinem beruflichen Kontext irgendwie ziehe. Angst und Depression. Und zwar, und das ist wichtig, ausgelöst durch das berufliche Umfeld. Also es ist nicht so, dass Musikerinnen und Musiker besonders neurotisch wären oder sich besonders viele psychisch Kranke tummeln und dann Musik machen, sondern das ist relativ normal, zu allen anderen auch. Aber das wisst ihr ja sicherlich selber, wenn man ins Business einsteigt, dass man extremen Unsicherheiten ausgesetzt ist. Also niemand kann eine musikalische Karriere planen.
Ja.
Es ist nicht so wie, ich studiere Lehramt und dann mache ich mein Ref und dann werde ich angestellt oder was weiß ich, auch als Ärztin oder Arzt mit der beruflichen Erfahrung verdiene ich dann auch mehr und so. Das gibt's ja in der Musikbranche nicht. Also ich gehe da rein und arbeite hart und bin kreativ,
ja.
Und aber ob jemand meinen Song mag, das hängt mit Trends zusammen, das ist irgendwie Glück, wen ich treffe, wer mich entdeckt,
ja.
Und selbst wenn es mir gelingt, dass ich da erfolgreich werde, dann mache ich ein geiles Album und das nächste wird ein Flop und dann stehe ich da, also die das kann man nicht anders beeinflussen, also diese Unsicherheit ist extrem, plus natürlich eine finanzielle Unsicherheit kommt ja auch noch hinzu, also wenn man Konzerte spielt, verdient man oft wenig oder gar nichts, gerade am Anfang. Der Beruf wird auch nicht sonderlich wertgeschätzt.
Merkt man ja gerade so ein bisschen.
Und jetzt mit dem Streaming, also das ist ja ein Witz, muss man mal sagen. Und das heißt, man begibt sich sozusagen in einen Beruf, den man nicht planen kann, wo man vielleicht nie wirklich Geld verdient. Und das macht was mit einem. Und natürlich kommt auch noch hinzu, dass es sehr viel Druck gibt, Schaffensdruck, ich muss jetzt irgendwie kreativ sein. Man begibt sich viel in Abhängigkeiten auch, also vom Management, Booking, Fans und ganz wichtig natürlich jetzt im Rahmen von Social Media und so weiter, dass dieses Problem von privater und öffentlicher Person, weil die Identifikation mit der Musik bei Musikerinnen und Musikern sehr stark ist. Also, dass man nicht sagt, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich bin Buchhalterin und ich bin die personifizierte Buchhaltung. Das würde, glaube ich, niemand sagen, sondern würde sagen, das ist meine Familie, das ist mein Hobby, das ist mein Job. Aber als Musikerin und Musiker ist es eben nicht so, sondern man macht die Leidenschaft zum Beruf und man ist, klar, man kann so eine Art Persona entwickeln für die Bühne.
Ja, das passiert also, auch teilweise automatisch, aber trotzdem ist man selbst.
Man ist da und man schreibt ja, also ich würde den meisten unterstellen, die, also für die muss man auch nochmal differenzieren, Musikerinnen und Musiker, das betrifft euch beide auch von Sängerinnen und Sängern, also auch die, die sozusagen textlich nochmal von sich etwas preisgeben.
Ja.
Das finde ich nochmal wichtig zu differenzieren. Es ist ein Unterschied, als wenn ich ein Drummer bin oder
total.
Eine
Bassistin. Ich glaube, da sind gerade wir auch Beispiele für Leute, die eben ihre psychischen Probleme auch in den Texten verarbeiten.
Ja, und so, das Ding ist ja, also Musik ist ja erstmal was Heilsames. Also es ist ja was, was Lust bereitet und Freude macht.
Ja.
Und im besten Fall, irgendwie einen in einen Zustand versetzt, wo es einem besser geht. Ich glaube, niemand macht Musik und sagt, das mache ich, damit es mir richtig schlecht geht. So. Oder man hat zumindest Lust daran, sich in bestimmte emotionale Zustände zu begeben, voll und ganz.
Weil man letztendlich was davon bekommt, man profitiert dann auf einer Ebene davon.
Ja, und das ist was Gutes.
Ja.
Aber wenn es sozusagen, wenn man das professionalisiert, dann muss man sich plötzlich damit auseinandersetzen.
Ja, und ich finde es
weird,
wie
finden die Leute mich denn? Und wer mag denn meine Stimme meine Texte? Und es ist einfach eine Geschmackssache. Also auch da kann man nämlich sagen, wenn ich das so und so mache, dann wird es so und so bewertet.
Ja.
Das gibt es halt nicht.
Ja, es gibt ja halt auch Leute, die zum Beispiel Billie Eilish scheiße finden, wo eigentlich man das Gefühl hat, die ganze Welt findet die toll. Und da gibt es trotzdem sicherlich genug Leute, die scheiße finden, ne?
Ja, oder es gibt Bands, also ich meine, wer Punk hört, weiß, da kann niemand geil Gitarre spielen und dann ist und irgendwer schreit da irgendwie rein. Also wenn man jetzt sagen würde, kann da jemand gut singen und ist da jemand auf seinem Instrument irgendwie perfekt, würde ich, also
das hat damit auch gar nichts zu tun.
Das sind gute, aber das ist Geschmackssache, weil da was Emotionales
auch immer viel zufällig.
Ist dann aber auch immer schwierig, wenn man textlich so viel von sich preisgibt und es dann eine Person gibt, die irgendwas dran kritisiert, ist man direkt so, ouch.
Ja, man nimmt es persönlich. Ja. Und ich wollte
weil es ist ja persönlich.
Genau, ich wollte eben schon sagen, dass wenn man sich dazu entscheidet, Musik zum Beruf zu machen, dann macht man das ja eigentlich, weil das immer schon ein Traum war und weil man, zumindest ist das bei mir so, ich will nicht die Person sein, die am Ende ihres Lebens darauf zurückschaut und sagt, ich habe nicht versucht, meinen Traum zu verwirklichen. Mhm. Und es gibt viele Leute, die kreative Talente haben, die gut zeichnen können, die gut schneidern können, die sich auf irgendeinem Gebiet gut auskennen, aber aus Vernunft sagen, das bleibt mein Hobby und ich erlerne einen, in Anführungszeichen, gescheiten Beruf, damit ich finanziell abgesichert bin. Und das ist ja etwas, gegen das ich mich bewusst entschieden habe. indem ich ein Kunststudium angefangen habe, nur um vielleicht irgendwann mal einen Abschluss in der Tasche zu haben, indem ich nie eine Ausbildung gemacht habe, die Schule abgebrochen habe und schon immer mir gesagt habe, eines Tages machst du das mit der Musik und das wird dein Ding und dann kannst du auch das eben beruflich ausüben, ja, weil ich nicht eine von diesen Personen sein wollte, die das Hobby in der Ecke drückt und deswegen unglücklich wird. Und dann ist es so ein Arschtritt, wenn man merkt, dass Glück für die meisten Leute eben daher kommt, dass sie abgesichert sind. Das lernt man erst ein bisschen später zu schätzen, dass man eben glücklich ist, wenn man sicher ist, wenn man weiß, ich muss jeden Morgen zur Arbeit, ich habe die Routine, ich kann mir die Miete entspannt leisten, ich kann mir alles, was ich brauche, entspannt leisten und ich bin irgendwie so ein bisschen mehr geerdet, als dass jemand ist, der einen kreativen Beruf ausübt und selbstständig damit ist, weil diese Person immer mit dieser Unsicherheit zu kämpfen hat, die du auch hast. Und wegen dieser Unsicherheit wird man ab einem gewissen Punkt ja auch, also ich würde nicht sagen, ich bin nicht unglücklich, aber ich bin stark verunsichert und immer wieder in einer Abwärtsspirale des Hinterfragens und ich würde das nicht aufgeben. Also ich würde bis aufs Blut weiter dafür kämpfen, dass ich diesen Traum realisieren kann. Und ich hatte ja auch schon das große Glück, dass ich den letztes Jahr eigentlich angefangen habe zu leben. Und dass jetzt Furz gekommen ist, dafür können wir ja alle nichts. Das ist jetzt einfach so. Ne?
Furz hat auch Vorteile, nämlich dass das Thema Mental Health an die Oberfläche schwappt.
Das stimmt. Gehört,
ja? Ja. Also das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber ich habe den Eindruck, dass es insofern was Positives hat, als dass man über das Thema viel offener spricht und dass auch Leute darüber sprechen, die vorher vielleicht nicht so betroffen waren.
Ja, auch große weil Celebrities es
und ja, so. Ne? Die Branche ist betroffen. Ja. Also jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin, die nicht sieht, dass ihre, also jetzt mal von den Musikerinnen und Musikern weg, sondern was die Branche angeht, dass Homeoffice und Kurzarbeit und die Unsicherheit, was sein wird, dass das jemanden nicht psychisch belastet, also
ja.
Ich glaube, das ist schräg, wenn man das nicht tut. Ja. Oder es gilt offiziell wahrscheinlich als Führungsschwäche, wenn man das nicht beachtet.
Ja.
So.
Ja.
Was ich für mich persönlich war am schwierigsten in der Musikbranche, als ich da so reingerutscht bin. Das war zu einer Zeit, wo ich eh sehr labil war psychisch. Und ich glaube, das Schlimmste war, dass man so viel Bullshit erzählt kriegt. Ganz, ganz viele leere Versprechen, an die man sich natürlich, wenn man so jung ist und irgendwie unsicher, dass man sich da erstmal sehr fest dran klammert. Und musste ich auch erstmal lernen, dass man erstmal niemand glaubt so wirklich. Das hat mich immer so persönlich
angefangen. Ja, ist krass, weil dieses Einzelkämpfertum, ne? Also es gibt ja auch einfach eine große Konkurrenz, muss man mal sagen. Also,
ja, und da will man immer nicht so denken. Also gerade ich als Frau, mir ist das ja, es war ja letztes Jahr und in dem Jahr davor schon sehr viel Thema, dass die Festival-Line-Ups fast nur aus männlichen Künstlern bestanden und nur Dude-Bands waren, die alle gleich aussehen und die gleiche Mucke machen und dass irgendwie weibliche, innovative Künstlerinnen einfach nicht gebucht werden. Und deswegen ist es mir ein starkes Bestreben, mich für dieses Girl Support Girls Ding einzusetzen und dafür zu sorgen, dass man irgendwie ja einander pusht und Netzwerke aufbaut von Frauen, die Musik machen, das ist ganz wichtig. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man automatisch von außen, man kann nicht mit dem Finger drauf zeigen, woher das kommt, aber ich habe das Gefühl, dass man ein kleines bisschen gegeneinander gepittet wird, wenn man ungefähr das Ähnliche macht. Obwohl das niemals von mir auskäme und sicherlich nicht von meinem anderen weiblichen Gegenüber, hat man das Gefühl, dass von außen die Erwartung ist, dass man in einer Competition miteinander
steht. Weil ja immer auch direkt verglichen wird.
Ja.
Ist es bei Männern noch stärker? Also das wäre mein Eindruck, dass es schwieriger fällt, sich so zu vernetzen und untereinander auszutauschen, wie es einem geht und wie man damit klarkommt, aber…
Nee, also so Konkurrenzding würde ich sagen, unter Männern ist gar nicht. Also ich habe jetzt auch mehr
nicht,
von.
Also no shade, aber dann würde es nicht so viele Indie-Bands geben von Typen, die einfach, Entschuldigung, aber genau dasselbe machen.
Ja, also ich meinte auch mehr so die Business-Leute, da sehr, sehr viel leere Versprechen gibt und die Leuten aufeinander so aufspielen und so.
Ja.
Also ich muss sagen, in der Musikszene selbst finde ich
Aber wir haben auch Glück, das muss ich mir immer wieder in den Sinn rufen. Also wir haben uns ja auch irgendwie, als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich meine Demos und ich habe E-Musik gemacht, aber ich war noch nicht damit irgendwo in der Nähe von der Oberfläche so. Und wir haben uns ja als Freunde kennengelernt. Mhm. Und das Gute, glaube ich, an so der Bubble, in der wir uns bewegen, ist, dass wir alle was sehr Verschiedenes machen. Also klar kann man sagen, meine Musik klingt vielleicht ein bisschen ähnlich wie die von Max, aber eigentlich auch gar nicht. Also du kennst ja meine Albumsachen und so und das ist ja, das ist kein bisschen so drangsalmäßig. Und klar kann man auch, keine Ahnung, wir, die Jungs von Papst sind irgendwie mit in der Bubble und dann nach außen die Ilgen ist ein bisschen dabei und so weiter. Das sind alles so Leute, die ganz verschiedene Musik machen, aber ich genieße es auch einfach, dass wir so verschiedene Genres machen und trotzdem alles geil finden, was die andere Person macht.
Ja, sich supporten ist doch schön.
Total, ja. Das gibt viel. Und das haben einige Leute, glaube ich, einfach auch nicht.
Was, ich darf auch Fragen stellen, ne? Was hättest du dir gewünscht da am Anfang, wo du ins Business eingestiegen bist und es so viel leere Versprechen gab?
Also entweder, dass die Leute ehrlicher sind oder dass mir irgendjemand sagt, ey, glaub erstmal nicht alles, was du hörst. Mhm. Das war für mich das erste Label-Meeting, war schon so, oh, krass, ey, ich werde gesigned, ich werde mit der Musik Geld verdienen und so Sachen. Und man hört sehr oft, das ist wie wenn die alle aus demselben Handbuch lesen. Mhm. Ist mir dann aufgefallen irgendwann so. Die sagen, erzählen dir immer dasselbe. Und es ist halt meistens ganz, nur halb wahr, so, wenn überhaupt.
Ganz am Anfang ein Gespräch mit einem potenziellen, mit einer potenziellen Person, die für mich arbeiten könnte. Ich muss ja nicht sagen, in welchem Bereich auch immer. Und da wurde immer wieder gesagt, wir wünschen uns für uns eine starke Frau. Wir finden das so wichtig, dass wir jetzt eine starke Frau haben. Und mit jedem Mal, wo das gesagt wurde, bin ich weiter davon weggerückt und habe mir gedacht, yo, geht's euch jetzt darum, dass ich irgendwie gute Mucke mache und eine geckige, lustige Person bin? Oder geht's euch darum, dass ihr einfach irgendwie so eine alternative, tätowierte, laute Frau haben wollt, die irgendwie über so
fürs gute Portfolio.
Genau, weil es eben irgendwann wichtig wurde, ne, die Line-Ups irgendwie weiblicher zu machen. Und das ist ja auch wichtig. Aber nicht auf Teufel komm raus und nicht so prätentiös, nur um irgendjemanden zu beschwichtigen.
Ja.
Hartes Pflaster auf jeden Fall.
Was mir noch einfällt, also ich bin jetzt als Musikerin in diversen solcher Netzwerke, die sich, finde ich, so ein bisschen nach der MeToo-Debatte auch, also gibt es ja dieses Thema Frauen in der Musik, finde ich, ist dadurch auch losgetreten worden, wo über solche Themen ganz viel gesprochen wird. Also dieses, hey, ich bin jetzt gerade ganz am Anfang und was sind eure Erfahrungen mit Labels zum Beispiel? Und dann da ganz klar gesagt wird, ah, das und das, da kannst du drauf achten, das und das ist mir passiert und so. Das finde ich echt richtig hilfreich.
Ja.
Auch zum, oder auch bei DIY natürlich ganz am Anfang so, wie mache ich Booking und können wir irgendwie Adressen austauschen und wie gehe ich damit um, wenn da irgendwer schräg ist und so.
Ja.
Das finde ich super, super hilfreich. Ich weiß nicht, ob es das, also ich kenne das jetzt explizit unter in diesen Frauennetzwerken.
Da ist es viel, viel schlimmer locker, ja. Da kann ich nicht mitreden, aber ich habe schon Stories gehört, die waren, ja.
Ja, es fängt schon, also ich hatte bisher Gott sei Dank das Glück, dass ich noch nicht irgendwie so eine unangenehme Situation hatte mit einer männlichen Person, die irgendwie in einer höheren Position steht, also irgendjemand, der in irgendeiner Form für mich arbeiten und von dem ich profitieren könnte, aber Tonmänner und Lichtmänner und Männer, die nach dem Konzert zu dir kommen und sowas sagen wie, was mich bis heute nicht loslässt, deine Musik würde, das war in einer großen Venue, deine Musik würde viel besser in einem kleinen Club klingen. Wo ich erstmal so gesagt habe, ah ja, okay, danke. Und ich dachte, es hat was damit zu tun, dass er so eine düstere Atmosphäre will. Aber nein, der hat einfach gemeint, dass es nicht gemacht ist für eine große Halle. Und ein paar Monate später war ich dann in einer sehr großen Halle. Und es war natürlich nicht mein eigenes Konzert. So, aber
imaginär den Mittelfinger erhoben.
Ich habe einen tollen Support-Slot gespielt und war da glücklich. Und die Leute fanden es geil. Und meine Musik ist für große Hallen auf jeden Fall. Und es gibt auch noch viele, viele andere Frauen, deren Musik für große Hallen ist. Ne? Ich fand es auch immer mega. Es hat eigentlich gar nichts mit Sexismus zu tun. Aber ich habe mich richtig, richtig schrecklich uncool gefühlt. Das ist eine kleine Anekdote von der Antilopen-Support-Tour, die ich im Frühling gespielt habe. Wir kommen in Wien an. Und ich hatte eins meiner zahlreichen Type O Negative Shirts an und wir kommen in die Venue und die gesamte Crew hatte Type O Negative Merch an. Und da war ich so, oh mein Gott, wie geil ist das? Die komplette Crew, die hatten alle so alte Type O Shirts und Hoodies an und ich war so, wow, oh, cool, ich werde voll mit denen bonden und da immer so die so angeschaut, so, na, wie geht's? Wollte so eine gute Zeit mit denen haben und dann habe ich beim Soundcheck gedacht, boah, jetzt machst du einen richtig coolen Gag. Und dann habst du das Riff von My Girlfriend's Girlfriend gespielt und die haben einfach nicht reagiert. Die sind einfach weiter um mich rumgelaufen und haben so getan, als ob die das nicht hören. Ich war so, ich tue euch jetzt voll den Gefallen damit. Und oh, ja, Crew-Leute, ist ein Völkchen für sich.
Das stimmt, ja. Ich erinnere mich, ich hatte 2016 waren zwei Freundinnen von mir in der Band und das war auch die Tontechniker, haben die ganze Zeit nur mit mir geredet.
Ja, ey.
So als wären die nicht da.
Ja. Ich hatte auch oft das Gefühl, also das war, bei, als ich mit Hotzo unterwegs war, ich habe Anfang des Jahres und Ende letzten Jahres immer Hotzo mitgenommen und der hat ja auch immer sehr, sehr viel für mich gemacht und vorbildlich aufgebaut und hatte auch technisches Wissen und so, aber das war da auch so, die haben mit Hotzo geredet, nicht mit mir, obwohl alle wissen, dass ich die Künstlerin bin, die sind immer direkt zu Hotzo gegangen und da war ich auch so ein bisschen, ich meine, ich weiß nicht, wie die Kabel heißen und so, ne? Ich gucke einfach, wo muss das rein, wo passt das rein, aber das braucht man ja auch gar nicht, dieses technische Wissen. Das ist immer so ein bisschen so Invalidation, also so, als ob die dir das Gefühl geben, dass du nicht Profi genug bist, dass du nicht gut genug bist, als ob die dich durch so eine harte Schule schicken wollen. Auch da hatte ich auch mit so ein paar Leuten so Erfahrungen, wenn es irgendwie so ums Merch ging oder so, dass so dass die so das dir das Gefühl gegeben haben, die Frau, lass die Frau mal machen da. Ne? So, ich soll mal gucken, wo sie bleibt.
Und ich, also das sind jetzt persönliche Erfahrungen, wenn man alleine unterwegs ist auf Tour, also keine Band dabei hat oder nicht irgendwie einen guten Freund oder Freundin, die so nach dem Motto, ja, ich fahre dir mal hier den Tourbus.
Ja.
Ich habe 2018 habe ich mir so eine kleine Tour zurecht gebucht über 2 Wochen.
Bin genau, ganz kurz, du bist ja auch DIY-Künstlerin, ja, genau. Ne? Du schreibst auch deine eigene Musik und du trittst auch damit auf.
Genau.
Voll schön, ja. Ja.
Als, ich würde sagen, Extended Hobby.
Also, ja.
Genau. Und habe, wie gesagt, diese kleine Tour da gemacht, habe mir die zurecht gebucht. Also von Jugendzentrum bis Kneipe, Theater, irgendwie so.
Ja.
Und musste schon am ersten Tag feststellen, ach ja, stimmt, ich bin ja eine Frau. Und ich war damals 35, also jetzt auch nicht ein junges Mädel, was irgendwie mit 19 sowas macht. Vielleicht auch dementsprechend schon ein bisschen souveräner im Umgang mit so bestimmten Sachen, aber ich fand es echt erschreckend. Also ich habe in so einem Jugendzentrum gespielt und die haben mir kurz vorher gesagt, ja, du pennst da, ja, fair enough. Und ach ja, da spielt auch noch so ein Typ und der pennt auch da. Und ich glaube, das war denen überhaupt nicht bewusst, aber ich habe sofort gedacht so, ja, okay, was ist das für ein Typ? Mhm. Ja. Ich bin dann in so einem Jugendzentrum, das ist in the middle of nowhere, keine Ahnung. Und ich musste mich kurz damit beschäftigen, sage ich da jetzt was? Ich habe den dann kennengelernt und es war alles überhaupt kein Problem, ganz netter Typ, aber
trotzdem
und dann, selbst wenn das jemand gewesen wäre, wo ich das Gefühl hätte, es könnte irgendwie schwierig werden, dann anzusprechen, hört mal, ich muss eigentlich woanders schlafen, das müsst ihr jetzt organisieren und dann nicht abgestempelt werden als irgendwie supersensibel.
Aber da versuche ich gerade zu lernen, bei solchen Sachen darauf zu scheißen. Also ich habe auch, obwohl ich mich selber als eine sehr willensstarke Person einschätze, irgendwie aufgrund von einer schwierigen Beziehung, wo ich das Gefühl hatte, sobald ich meine Gefühle äußere, werde ich so entwertet und wird mir so das Gefühl gegeben, dass es lächerlich ist. Und das hat irgendwie sich bis heute so reingefressen, indem dass ich in vielerlei Hinsicht Angst habe zu verkacken. Und deswegen meinen Mund halte, weil ich irgendwie, ich habe gestern in mein Tagebuch geschrieben, einen Satz, den ich sehr gut fand von mir, und zwar habe ich geschrieben, es geht mir weniger darum, es den anderen Leuten recht zu machen, als es mir darum geht, dass ich es mir selbst recht mache, indem ich in den Augen aller Leute perfekt bin und immer die richtige Entscheidung treffe. Und das muss ich mir gerade rausprügeln, und das ist zum Beispiel so eine Situation, wo
man ganz klar sagen muss, nein, da sage ich, ich will nicht mit einem fremden Typen hier einfach schlafen.
Du aber hast du brauchst ja, in dem ja diese Willensstärke, ne?
Ja, ja, und, genau. Aber ja. Man braucht nicht nur die Willensstärke, die ist ja da. Man muss da so eine Hürde nehmen und das auch einfach sagen, weil ich bin dann so ein Mensch, ich koche dann und bin dann angespannt, aber ich sag's dann einfach
ja,
nicht.
Ja, und man muss mit den Konsequenzen umgehen, ne? Also ja, genau. Das eine ist ja, das aber zu benennen da, und dann ja. irgendwie Vorwürfe zu kriegen oder irgendwie zu gelten als oder wie auch immer. Und
ja.
deswegen auch nochmal diese Frauennetzwerke oder sich, also allgemein jetzt auch nochmal zum Thema Mental Health, sich mit anderen darüber zu unterhalten und zu wissen, man ist nicht alleine.
Ja. Ja, als
selbst
Frau
in so einer Situation jemanden anzurufen, sagen, ich habe das gerade, ich bin verunsichert, kannst du mir irgendwie nochmal eine andere Perspektive geben und dass ja. dann jemand sagt, so, go for it,
ja.
Schlaf woanders, kümmere
ja,
dich
genau.
drum.
Ja, genau. Einfach dir das rauszunehmen als Frau, ja. das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass ja. es wichtig ist, einfach dir zu deinem eigenen Wohl rauszunehmen, dass du schlimmstenfalls in Kauf nimmst, dass sie dich für eine arrogante, in Anführungszeichen Schnepfe oder was weiß ich halten, aber dass du sagst, es geht hier um mein Wohl als Frau in dieser Situation und ich möchte das ja. nicht.
Ne? Aber also noch ein anderes Beispiel, auf der Bühne kennen, glaube ich, auch viele Frauen, dass man irgendwie aus dem Publikum dann irgendwie einen Spruch kriegt oder so. Mhm. Und gerade wenn du in so ganz kleinen Venues spielst, ist halt klar, okay, das haben jetzt alle gehört.
Ja.
Und du stehst auf der Bühne und musst reagieren. Mhm. Und ich finde, an der Stelle ist es fast nochmal schwieriger, weil es wirklich so, also erstmal ist man so in Schock, ganz klar. Das ist ja auch ganz natürlich.
Sind immer Männer, die rufen. Mhm. Immer.
Ja. Und aber dann so krass, dieses Ding, okay, was sage ich jetzt? Ja. Mache ich jetzt einen witzigen Spruch? In Klammern, der fällt einem natürlich meistens nicht ein.
Ja.
Bin ich jetzt irritiert? Breche ich jetzt kurz ab? Ja, also.
Also ich habe tatsächlich
so
auf der Bühne mehr Selbstbewusstsein als außerhalb von der Bühne. Ich hatte eine Situation auf einem Festival letztes Jahr, wo der Tonmann sich nicht mir gegenüber, aber seiner gesamten Crew gegenüber verhalten hat wie der letzte Arsch. Der hat die rumkommandiert, hat die für alles beschuldigt, was nicht gelaufen ist. Und das waren alles so Teenie-Boys und ein paar Girls, die wirklich da wahrscheinlich nicht mal viel Geld für bekommen haben. Und der hat die so scheiße behandelt. Und dann gab es noch so einen kleinen technischen Fehler und der ist komplett ausgerastet. Und alle waren wütend auf den. Und als ich auf der Bühne stand und fertig war mit meinem Konzert. Ich bedanke mich dann immer bei der Crew und so. Und dann habe ich aber auch auf der Bühne ganz laut gesagt, kein Dank an den Tonmann, du Arschloch, fick dich. Und da war ich echt so, die Leute waren so, ja. Und das war so ein Befreiungsmoment für mich, ne? Weil ich in dem Moment gemerkt habe, ich lasse mir nicht von irgendjemandem, der da hinten steht oder der da steht, sagen, was ich zu machen habe, sondern ich bin ja hier gebucht, um auf der Bühne zu stehen. Und wenn ich im Publikum bin, dann schaue ich ja auf zu der Person auf die Bühne und die ist praktisch in so einer Art Machtposition. Und diese Machtposition muss man sich dann einfach aneignen und sich das einfach rausnehmen, vor allen Dingen als Frau.
Ja.
Weil da total viele Leute, so gerade so Dudes in der Branche, ja, die sehen das, wenn du verunsichert bist. Und ich weiß gar nicht, ob die das vordergründig wahrnehmen oder ob das einfach so automatisch passiert. Aber wenn die merken, dass du so nachgibst, dann machen die immer weiter. Na, das heißt wirklich einfach schlimmstenfalls riskieren, dass die dich scheiße finden, aber gucken, dass es dir dabei gut geht. Na? Und gerade so ja. Leute auf Tour, ey, die siehst du nie wieder.
Ja, aber wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert
ja, natürlich.
Ist
ich will das auch so, nicht diskreditieren oder
los?
So. Das ist total nachvollziehbar.
Und das ist natürlich, also ich glaube, dass du da für viele ein sehr, sehr gutes Vorbild sein kannst.
Ich hoffe das.
Und aber es gibt natürlich auch viele Frauen, die das nicht so gut können wie du, dann da irgendwie so eine Ansage zu machen. Und
ja.
da auch nochmal wichtig, einfach auch sozusagen nochmal die männliche Seite auch aufzuklären. Einfach zu wissen, okay, ich muss hier nicht blöd dabei stehen, wenn mir sowas auffällt, kann ich auch als Mann jemanden anderen Bescheid sagen, dass so wie er sich gerade verhält,
absolut,
überhaupt
ja.
nicht geht.
Da muss ich aber auch sagen, da hatte ich
gerade bei so sexistischen Übergriffen auch irgendwie, also Thema Merch-Stand ist auch immer groß, ne? Ich gehe dann dahin, ich komme mit Fans in Kontakt und dann lässt irgendein Familienvater mal die Hand sinken und solche Sachen. Also das ist, deswegen meine ich, und auch wieder nochmal zum Thema Mental Health zurückkommt.
Ja.
Es geht ja nicht nur darum, dass die Betroffenen irgendwie sich vernetzen und dass es irgendwie Dinge sichtbar gemacht werden, sondern dass auch andere Leute aufgeklärt sind und wissen, wie sie schützen können oder wie sie zumindest sich solidarisieren können.
Ja. Da hatte ich tatsächlich
das Thema genauso.
Sehr, sehr gute Erfahrungen, zumindest mit den Profis, mit denen ich gearbeitet habe, so von Booking-Agenturen oder die Künstler selbst, dass ich tatsächlich da ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe, die sehr, sehr darauf
besser,
bedacht waren. Ja, voll. Also wirklich Männer, die sich bewusst sind, was verbesserungsfähig ist, natürlich auch nicht perfekt sind, aber es hilft ja schon viel zu sehen, es wird sich Mühe gegeben.
Und ich glaube, das ist, und das finde ich super gut als Entwicklung, dass das mehr und mehr ein Qualitätsmerkmal auch wird.
Ja.
Also, dass ich sage, ich suche mir eine Booking-Agentur oder ich suche mir ein Management, von dem ich weiß, dass sie aware sind.
Ja, total.
Was solche Themen angeht.
Oder so. Halt auch die Bands, die man irgendwie supportet oder sowas, dass man da einfach mit lieben Männern zusammenarbeitet, weil ich war bis jetzt nur bei Männern Support und die waren alle ganz lieb.
Haben Blond nicht auch einen sehr passenden Song zu dem Thema?
Ja.
Thorsten, genau.
Der Song ist grandios.
An den habe ich auch gedacht.
Ja. Den haben wir
ich
in
konnte
die
ihn nur nicht zitieren, weil ich nur dachte, Blond, irgendwie ein Song, aber mir fiel der Song nicht ein. Ja.
Ja.
Sehr gut.
Ja, die sind
gute Band.
Sowieso, ja.
Toll. Shoutouts.
Geile Band. Ja.
Die haben auch einen Podcast, ne?
Ja, genau. Ja, da muss man dabei gewesen sein. Finde ich ein geiles Konzept auch.
Ich habe ihn noch nicht gehört. Muss ich noch machen.
Smart is funny.
Der Winter wird lang. Ich glaube, es wird ein Podcast-Winter.
Ja.
Es wird für mich ein Lesewinter.
Die positiven Seiten.
Ich werde wieder viel lesen. Ich habe so ein ganz tolles Buch gelesen, was mich nicht loslässt. Auch psychisch sehr. Also es it messes with your head. So My Dark Vanessa heißt das.
Okay.
Es ist so eine Hommage an Lolita, so ein Mädchen, was mit ihrem Lehrer praktisch glaubt, eine Affäre zu haben, aber es ist halt eigentlich Missbrauch und sie ist so gegaslightet und er groomt sie so, dass sie das als die große Liebe wahrnimmt und super frustrierendes Buch, weil die Protagonistin bis zum Ende hin einfach nicht checkt, dass das nicht korrekt ist, was da läuft. Ist wunderschön geschrieben. Und gestern habe ich ein Buch gekauft, Expectation von Anna Hope, wo es auch um so Frauen gibt, die alle so Träume hatten. Die eine wollte Schauspielerin werden und dann einmal, als sie jung waren und dann 6 oder 7 Jahre später, wo eine davon Kinder hat und dann treffen sie sich und gucken so, was ist aus uns geworden? Und das ist das, was ich nicht für mein Leben will. Dass ich irgendwann mal so denke, ja, was ist draus geworden? Und deswegen nimmt man, glaube ich, diesen Struggle so ein bisschen in Kauf.
Ich finde, das ist eine Also es ist eine recht einfache, aber immer schöne Perspektive, so dieses sich zu überlegen, wenn ich dann mal alt bin und in meinem Schaukelstuhl sitze und jemanden von meinem Leben erzähle, was möchte ich da eigentlich erzählen?
Ja.
Und man weiß ja mit, ich glaube, das ist sogar auch erforscht, dass die Leute unzufrieden sind, wenn sie Dinge nicht probiert haben.
Mhm. Ja.
Und nicht mit den Dingen, die sie probiert haben und wo sie letztendlich sagen, ja, es war vielleicht nicht so der beste Move.
Trotzdem gibt es Dinge, die man nicht probieren muss.
Ja, natürlich. aber jetzt im Sinne von auch zum Beispiel sich zu trauen, Musik zu machen oder sich vielleicht in dieses Business zu begeben. Klar, es ist super schwierig und das jetzt zum Thema psychische Belastung gibt es wie dieses Thema Unsicherheit und Druck und dieses Verhandeln von Feedback der öffentlichen Person und so weiter. Höhen und Tiefen, also ich meine, das kennt ihr auch, man steht auf der Bühne, es ist mega geil, dann geht man von der Bühne runter und es ist so zero.
Ja, ja, ja.
Oder man hat irgendwie was, du hast ja gerade was veröffentlicht und irgendwie das fühlt sich ganz toll an und dann kommen wieder so Zeiten, wo irgendwie nicht viel passiert. Also es ist ja so ein Up and Down, das muss man schon irgendwie abkönnen. Aber ich finde, wenn man Musik machen möchte, go for it.
Ja.
Also, was mir da geholfen hat, war, dass ich, also natürlich ist Musik so mein Main-Ding und auch mein Traum. Ich bin froh, dass alles ist, wie es ist. Aber ich versuche immer trotzdem mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. So wie, dass wir den Podcast gestartet haben, dass ich... Dass wenn es irgendwo mal nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dass ich noch andere Sachen habe, dass man nicht ganz so tief fällt einfach.
Ja,
oder
hier und mehrere sind Säulen. Halt noch andere kreative Sachen oder so. Ich schreibe ja total viel auch und habe das noch so ein bisschen.
Und es gibt auch Leute, denen es gut tut, wenn sie so eine Säule haben, die sehr sicher ist.
Mhm.
Also sei es, dass ich irgendwie einen Nebenjob habe, der mir jetzt nicht viel Kreatives abverlangt, aber wo ich das Gefühl habe, das hat so was Beständiges und Voraussehbares und so weiter. Das kann auch ganz hilfreich sein.
Da habe ich aber selber noch so ein bisschen, also ich hadere damit. Ich habe die letzten 2 Monate extrem viel gearbeitet in meinem Nebenjob, einfach weil Zeit da ist und so. Ne? Und das macht total was mit meiner Selbstwahrnehmung. Also ich weiß nicht, ob das bei allen MusikerInnen so ist, das weißt du sicherlich mehr, dass man, wenn man das so wirklich will und wenn man das schon immer wollte und wenn man auch eben so eine extrovertierte Persönlichkeit ist, wie ich das bin, dass man sich, sobald man da merkt, okay, ich docke da irgendwo an und ich habe jetzt ein Publikum, egal wie groß, und irgendwie so eine Volksschaft auf Social Media, dass man sich sofort anfängt, darüber zu definieren. Also dass man sofort, wenn man an sich selber denkt und sich selber reflektiert, in erster Linie die Musikerin sieht. ich bin in erster Linie Mia Morgan und hier ist mein Lied Waveboy und hier ist mein Lied Es geht dir gut und dann kommt bald mein Album und so weiter, ja. Und sobald das irgendwie in den Hintergrund rückt, weil eine globale Pandemie stattfindet oder weil einfach gerade eine Phase ist, wo keine Shows sind, ja, letztes Jahr im Herbst hatte ich ja auch nicht wirklich was zu tun und da hatte auch schon das Gefühl, oh, das ist gerade so scheiße, man kann ja gar nichts machen, so, aber da war es halt wenigstens noch erlaubt. Sobald das so wegfällt und ich dann nur noch die Mia bin an der Kaffeemaschine, fange ich an, mich selber weniger zu mögen, weil ich einfach daraus, außer finanziell und außer, dass ich liebe KollegInnen habe, mit denen ich eine gute Zeit habe bei der Schicht, ziehe ich daraus ja nichts. Also absolut auch keine Shade und ich meine das auch gar nicht böse, aber es ist ja nicht mein Traum, Kaffee zu kochen.
Ich glaube, und da geht es sozusagen in der psychologischen Beratung drum, da eine individuelle Balance herauszufinden. Ich glaube, das kann man gar nicht pauschal sagen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einen Freund, der damals, als er Zivildienst machen musste, krank geworden ist, weil er keine Musik mehr machen konnte. Oh. Und der hat eine ganz andere Balance als vielleicht andere, die sagen, ja, ich kann aber nur kreativ sein, wenn ich gleichzeitig irgendwie sowas Festes habe, was mich absichert. Und sowas zum Beispiel auch am Anfang von einer Karriere oder immer wieder auch sich anzuschauen mit jemandem, zum Beispiel mit einer Psychologin oder einem Psychologen zu sagen, was ist denn gerade meine Balance? Was brauche ich denn gerade jetzt auch in der Pandemie, ne? Beeinflusst durch Dinge, die man vorher nicht antizipieren konnte.
Du hast ja auch, weil ich glaube, wenn wir so langsam jetzt so zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal über Methoden reden.
Ja.
Und zwar haben wir ja auch den Workshop zusammen gemacht von Popkultur. Ja,
der war sehr schön. Der
übrigens sehr schön war, genau, fand ich auch voll
eine
schön.
Eine gute Erinnerung an die Pandemiezeit.
Ja, da war ja auch noch schön Sommer und so.
Ja.
Ne? Und da hast du ja auch, also vielleicht magst du kurz generell mal sagen, was so, ich will nicht sagen Angebot, aber was so das ist, was du im Großen und Ganzen mit MusikerInnen machst, wenn du mit denen zusammenarbeitest, aus psychologischer Sicht und aus Begleitungssicht, weil ich eben auch gedacht habe, was vor allen Dingen wichtig ist bei einer Therapie, was du auch meintest, wenn sie Zeit braucht und Raum braucht, ist, dass sie sich bestenfalls anfühlt wie eine Begleitung und nicht wie eine Belehrung.
Ganz wichtig,
ja. Und was du da so machst, was du ja schon auf eine Art anbietest und vielleicht magst du auch nochmal diesen Tunnel erklären, den wir zusammen gemacht haben, weil den habe ich dann für mich selber auch erstellt nach unserem Workshop und fand das eine schöne Methode, um zu gucken, wie komme ich jetzt durch diese Gesamtsituation mit dem Gehemmtsein durch die Pandemie. Vielleicht magst du das nochmal auch für Sören erklären, weil
sehr, das sehr gern.
Eine schöne Methode ist.
Also erst zu der ersten Frage, was ich da mache. Ich finde es super wichtig, dass du das Stichwort nennst, dass es eine Begleitung ist und keine Belehrung. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass es da auch nochmal Unterschiede gibt in der Art und Weise der Verfahren der Psychotherapie. Bei der Systemik, also das, was ich sozusagen praktiziere hauptsächlich, ist es ganz wichtig, dass man Ressourcen aktiviert und dass man lösungsorientiert arbeitet. Also das kommt so ein bisschen aus der humanistischen Psychologie auch, dass man davon ausgeht, dass man Kräfte aktivieren sollte, damit sich Veränderung, also damit Veränderung stattfinden kann. Weil ich gehe ja in Therapie oder in Beratung, weil ich will, dass sich etwas verändert. Was das ist, weiß man manchmal nicht so genau, kann man vielleicht grob sagen. Ob das hinten bei rauskommt, weiß man auch nicht.
Ja.
Aber genau, ich bin als Therapeutin und Beraterin nicht diejenige, die Expertin ist dafür, was du brauchst, sondern ich bin diejenige, die das mit dir reflektiert, was du brauchst, weil das wissen manche ja nicht.
Ja.
Oder sie bemerken, ich brauche was anderes, das, was ich habe, reicht irgendwie nicht. Und jetzt finden wir das raus. Ich bin auch nicht diejenige, die entscheidet, was du veränderst. Also wenn, das finde ich auch nochmal wichtig, viele haben ja so eine Idee von, ich gehe in Therapie und dann wird da irgendwas wegtherapiert, was aber vielleicht für mich wichtig ist. Und ich glaube, das habt ihr auch mal im Podcast vorher benannt. Man muss davon ausgehen, dass wenn ich mich in einem Zustand befinde, der länger andauert und den ich als qualvoll erlebe oder der zumindest Leidensdruck verursacht, dass der aber auch auf einer anderen Ebene Sinn macht. Also das nennt man den sekundären Krankheitsgewinn. Und wenn ich da rausgehe, geht es nicht nur in Richtung, dann kommt was Neues Gutes, sondern ich muss auch was abgeben. Zum Beispiel, ich glaube, das hattet ihr zum Thema Depression, dass du sagtest, das ergibt auch manchmal so ein wohliges Gefühl.
Ja, genau.
oder systemisch betrachtet auch nochmal, man guckt viel auf Kontexte. Also es kann ja sein, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich depressiv bin, weiß, dass mein Partner ganz viele Dinge für mich übernimmt, die ich als sehr stressvoll erlebe. Das heißt, wenn ich wieder gesund werde, muss ich diese Dinge wieder tun. Ja, und das ist jetzt sozusagen nicht der einzige Faktor, warum ich vielleicht in einer depressiven Phase bleibe, aber man muss es mit bedenken.
Ja, das war bei mir deswegen, in meiner Magersucht ein bisschen so, dass ich so das Gefühl hatte, solange ich kränklich aussehe, wird so von allen Seiten Mitleid für mich empfunden und dadurch bin ich interessant. Ich habe immer Aufmerksamkeit von den anderen Leuten in der Schule, von der Lehrerschaft. Ich komme auch damit durch, wenn ich zum Beispiel schwänze, weil ich eben die dünne, kranke Mia bin, der es so scheiße geht. Zwischenzeitlich ging es mir gar nicht
genau,
so kacke.
Genau, das muss ich ja als Therapeutin erkennen und auch sozusagen wertschätzen. Und dann muss ich mit der Person überlegen, wie zum Beispiel kannst du dich selbstsicher fühlen oder nicht überfordert, ohne dass du das in der Depression tust, sondern dass du das auf eine Art und Weise tust, die dir besser und langfristiger gut tut. So. Voll gut. Und das ist auch das Schöne an meiner Arbeit, finde ich, dass es ist immer spannend, es ist immer irgendwie ein Abenteuer, es gibt immer irgendwie, also jeder hat eine ganz andere Geschichte und hat eine ganz andere Bewertung von den Dingen, die ihm oder ihr gut tun, und da gemeinsam auf die Suche zu gehen. Und ich natürlich trotzdem diejenige, die Halt gibt, also die auch dafür sorgt, dass klar ist, das ist ein neutraler Raum und ich will nichts von dir. Ja. Das finde ich auch nochmal wichtig, wenn ich belehre, dann geht das ja direkt in so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Jemand weiß Bescheid und die Klientin weiß nicht Bescheid. Das finde ich ist eine Situation, in der sich niemand gut entwickeln kann. Mhm. So. Es ist ein neutraler Raum und es darf alles gesagt werden und gefühlt werden und man schaut gemeinsam. Und dann natürlich weiß ich auch Bescheid über bestimmte Störungsbilder und so weiter, dass ich einordnen kann, das geht eventuell in diese Richtung oder in diese Richtung, wo ich sozusagen explizit nochmal nachforschen muss oder wo Leute vielleicht sensibel sind und so weiter.
Ja.
Um das, ja. Genau. Und in meiner Praxis, wie gesagt, mache ich keine Psychotherapie, sondern habe so Begleitungsprozesse. Mhm. Coaching, also ich, mit dem Begriff Coaching habe ich auch so meine Probleme, weil ich glaube, du hast gesagt, die Trillerpfeife und kurze Hose. Ich erinnere mich. Ja, aber es hat sowas von Trainieren.
Ja.
Und es darf sich jeder und jede Coach nennen. Und ich glaube, da ist, also ich kenne auch so viele Leute, die sagen, ich bin unzufrieden mit meinem Arbeitsfeld und jetzt werde ich Coach und helfe anderen. Also deswegen gehen wir mal mit psychologischer Beratung. Genau, es ist eine Begleitung, es ist ein gemeinsames Reflektieren, es ist eine gemeinsame Suche nach Lösungen, es ist eine gemeinsame Suche nach Ressourcen.
Ja,
so viel dazu. Und jetzt zum Tunnel noch abschließend.
Jetzt will ich auch wissen, was mit dem Tunnel auf sich hat.
Wir haben uns überlegt, jetzt mit dem MIM, also mit dem Mental Health and Music Verband, waren wir eingeladen, häufig zu sprechen über das Thema Pandemie und wie es Leuten damit geht und was das mit der Psyche macht. Und wollten sozusagen nicht in die Problemtrance reingehen im Sinne von, was alles schlimm ist. Und durch einen Fokus auf das Schlimme sozusagen das noch schlimmer machen, sondern in die Lösungstrance zu gehen. Und haben das nochmal zusammengefasst, also dass man in der Krise ja häufig das Gefühl bekommt, man ist in so einem Tunnel, also alles ist schlecht, man generalisiert, man weiß nicht, wann das endet, man guckt auch immer so nur auf das ewig weit weg und das ist dann ganz diffus und schwarz und wie auch immer. Wenn man in eine Krise gerät, dann ist es nun mal so, dass die Wahrnehmung sich verengt und dass es sowas Tunnelhaftes bekommt. Deswegen haben wir das sozusagen genommen als Metapher und haben sozusagen drei Schritte uns überlegt, die hilfreich sein können, besser mit diesem Tunnelgefühl klarzukommen. Und ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle auf die Reihe.
Das glaube ich auch ohne Flipchart ein bisschen schwer, wenn man es nicht genau sieht. Ne?
Ja, ich probiere es mal. Also das Erste ist, vorweggenommen nochmal Akzeptanz. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, bei jeder psychischen Belastung, bei psychischer Krankheit und bei Krise anzunehmen, dass das jetzt so ist und nicht anzufangen zu verdrängen oder es schön zu reden. Das ist auch ein sozusagen natürlicher Mechanismus am Anfang. Wenn das jemand macht, das ist okay. Aber der erste Schritt ist erstmal zu sagen, das ist jetzt so, es geht mir schlecht und ich kümmere mich.
It is what it is.
Ja. Also Akzeptanz. Und dann sich über Stabilität Gedanken zu machen. Mhm. Das hatten wir in diesem Tunnelbild so ein bisschen als den Boden, auf den man sich bewegt. Also dass man sich nochmal klar macht, was sind eigentlich die Dinge, die trotz der Krise so bleiben, wie sie sind. Mhm. Und das gilt auch für psychische Krankheiten. Also was ist, wenn ich eine depressive Phase habe, trotzdem noch so, wie es ist. Ich habe noch meine Familie, ich habe bestimmte Freunde, ich kann bestimmten Hobbys nachgehen, ja? Also nicht allen mehr vielleicht, aber es gibt vielleicht Dinge, wo ich sage, das kann ich trotzdem noch machen. Mhm. Und da zu differenzieren, also in dieses ganze Chaos oder dieses Generalisierte, so ein bisschen klar zu haben, ah, kümmer, das ist immer noch da.
Ja.
Und jetzt in der Krise auch, okay, ich schlafe immer noch im gleichen Bett, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie.
Für uns als MusikerInnen vielleicht wichtig, wir können immer noch Songs schreiben.
Man kann
wir
Songs schreiben.
Wir können immer noch wieder Proben schreiben. Man kann proben. Man kann sich Konzepte für Videos überlegen.
Zum Beispiel.
Und diese ganze Background-Arbeit machen. Ich kann ins Studio gehen, weil ich dann nur zu zweit bin.
Man kann sich auch mal entspannen.
Mhm.
Mehr als vorher.
Ja,
ja.
Das stimmt.
Entspannen.
Das ist ja, also es gab es ja auch, dass viele gesagt haben, so ganz ehrlich, ich finde es gerade mal gut, aus dem Hamsterrad rauszukommen.
Aber bei mir war das so, ich habe gerade erst angefangen. Ich bin voller Tatendrang.
Das ist so,
ich chille seit 26 Jahren.
Stabilität, chill.
Ja.
Genau, also das sich nochmal klar zu machen, finde ich total wichtig. Mhm. Und das nächste Thema Resilienz.
Mhm.
Hat man jetzt auch schon häufiger mal gehört. Mhm. Das heißt, was habe ich sozusagen in mir an Stärken, um gut durch diese Krise zu kommen? Also welche Ressourcen habe ich eigentlich? Und ganz wichtig bei Musikerinnen und Musikern, wenn man sich so ein bisschen Persönlichkeitspsychologie anguckt und die sogenannten Big Five, das ist sozusagen ein Modell zur Persönlichkeit, ist es auffällig, dass bei Kreativen der Trait Neugierde und Offenheit besonders ausgeprägt ist. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, ob vielleicht die eigene Lust, etwas auszuprobieren und sich Neues anzugucken und vielleicht auch im Sinne der Kreativität Dinge zusammenzubringen, die eigentlich nicht zusammengehören, einem vielleicht hilfreich ist in der Krise. Also kann ich, keine Ahnung, habe ich neue Konzepte, die ich entwickeln kann, ja? Kann ich irgendwie dem was abgewinnen, weil ich neugierig bin und nicht konservativ im Sinne von, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und nur das Alte sozusagen ist bewährt, sondern man hat ja einen großen Drang zu, es gibt was Neues, es gibt was zu erforschen. Und das kann in einer Krise total hilfreich sein.
Ja.
Aber auch sowas wie, habe ich immer, viele Musikerinnen und Musiker kennen es einfach, mit wenig Kohle klarzukommen. So, und wenn ich jetzt in Kurzarbeit bin oder gerade wenig Geld verdiene, so blöd das ist, kann ich vielleicht sagen, ja, okay, also ich weiß, wie das geht.
Ja.
Ich habe da keinen Bock drauf, aber ich weiß, wie das geht. Anders als Leute, die noch nie prekär gelebt haben und jetzt plötzlich sich damit anfreunden müssen. Ist viel bedrohlicher, sich das nochmal zu überlegen. Oder ja, zum Beispiel über Musik irgendwie zu sagen, das ist für mich was Heilsames und das kann ich immer noch machen. Also Resilienz im Sinne von, wie gehe ich eigentlich durch diesen Tunnel durch?
Mhm.
Mit was für Stärken gehe ich da durch? Auch vielleicht sozusagen, wir hatten das, glaube ich, übertragen, mit welchem Gefährt fahre ich da durch? Ja? Also was kann ich mir auch nochmal so zurecht nehmen?
E-Scooter.
Genau.
Ich mit ich klapprige mit
Fahrrad, gehe ich zu Fuß. genau, also Resilienz.
Jetpack, ganz kurz, habt ihr gesehen, dass es jetzt Sanitätsjetpacks gibt?
Nee.
Nee, finde ich geil.
Ja, in irgendeinem Land werden jetzt SanitäterInnen mit Jetpacks zu Unfallorten geschickt.
Mega.
Finde ich super. Die dann einfach sofort da Hilfe leisten können, ungeachtet des Straßenverkehrs. Die Zukunft.
Ja.
Aber sorry, aber ja, das hat mich einfach so
Resilienz.
Crazy. Ja, Jetpack.
Und das dritte ist Selbstwirksamkeit.
Mhm.
Also auch nochmal ein wichtiges Thema, das Gefühl zu haben, Dinge beeinflussen und kontrollieren zu können.
Mhm.
Ist auch nochmal zum Thema Mental Health total wichtig. Also wenn jemand das Gefühl bekommt, er kann nichts mehr beeinflussen, ist ja zum Beispiel auch Teil von Depressionen, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht wirksam. Egal, was ich tue, ich bin so abhängig, ich kann nicht selber dafür sorgen, dass irgendwas gut wird.
Ja.
Und sich da nochmal sehr bewusst zu machen, was sind denn die Dinge, die ich kontrollieren kann? Auch wenn es kleine Schritte sind, was sind die Dinge, die ich sozusagen aus mir heraus schaffen kann und tun kann? Wie zum Beispiel okay, ich kann nicht beeinflussen, dass wir gerade nicht auftreten können oder nur sehr eingeschränkt, aber ich kann, was weiß ich, über Social Media ein Konzert machen oder ich kann einen Song schreiben. Ich kann dafür sorgen, dass ich nochmal auf Recherche betreibe, was weiß ich, zum Booking oder so. Also egal, was gerade ansteht, aber irgendwie sich nochmal klar zu machen, was sind die Dinge, die ich gerade wirklich machen kann und die völlig unabhängig oder wenig unabhängig davon sind, was gerade gesamtgesellschaftlich oder in der Pandemie oder wie auch immer passiert. Um sich selber zu erleben als aktiv und auf den Weg beschreitend sozusagen. Und auch da nochmal wichtig, dass man nicht nur langfristig denkt, sondern auch kurzfristig. Also das ist auch im Coaching häufig Thema. Es gibt so Themen, die kann ich gerade nicht lösen. Und dann dafür zu sorgen, dass ich nicht jeden Tag wieder darüber nachdenke, dass ich das nicht lösen kann. Ne? Also das raubt ja extrem viel Energie. Es bringt einen in so einen Tunnel rein. Und ich empfehle dann immer so, pass mal auf, das ist ja ein wichtiges Thema, zum Beispiel, keine Ahnung, Finanzen oder so, kann ich gerade nicht lösen. Ich schreibe mir das jetzt als Notiz in mein Handy und terminiere das auf, was weiß ich, Montag nächste Woche. Und bis Montag nächste Woche denke ich darüber nicht nach, weil ich weiß, ah, dann kommt ja der Reminder. Dann kann ich mir Montag nächste Woche nochmal überlegen, kann ich es jetzt lösen? Ah ja, jetzt kann ich es lösen, dann mache ich das.
Das ist schön, dass mal aufschieben oder abwarten positiv konnotiert ist, weil ja generell irgendwie, es gibt ja total viele auch, da wären wir wieder Memes darüber, dass besonders unsere Generation dazu tendiert, alles aufzuschieben und so zu prokrastinieren. Und das ist alles immer so sehr, sehr negativ konnotiert. Aber ich finde es schön, dass mal jemand in deiner Position sagt, dass es auch okay ist, zu sagen, das ist jetzt nicht mein Problem und ich kümmere mich darum, wenn ich die Werkzeuge dafür habe. Und die habe ich jetzt noch nicht. Ja. Und das ist wirklich...
Ist ja auch was, um mit so Informationsflut auch umzugehen.
Genau.
Also sich nochmal sehr bewusst zu entscheiden, also wo, oder Zeitmanagement ist auch so ein Thema. Also welche Mails beantworte ich jetzt und welche nicht. Also das, dieses Thema, glaube ich, ist fast überall irgendwie interessant. Genau, und wenn es aber jetzt um psychische Gesundheit geht, kennt ihr auch dieses, dass man anfängt, über Dinge zu grübeln, so Worst-Case-Szenarien
sich. Das habe ich momentan ganz schlimm.
Und da wichtig, das zu unterbrechen und sozusagen das zu ersetzen mit Szenarien, die einem gut tun, im Sinne von Lösungsorientierung oder eben zu sagen, pass mal auf, es ist gerade nicht hilfreich. Das Einzige, was das bringt, ist, dass ich drin bleibe und dass es mir wahrscheinlich schlechter geht. Und dann zu sagen, okay, ich probiere mal, mich davon zu lösen, dass ich diese Gedanken immer habe. Ist jetzt leichter gesagt als getan, ja? Aber zumindest zu wissen, okay, diese Gedankenspirale kann ich mir auch nächsten Montag noch machen. Die wird sich qualitativ nicht verändern und ich kann mal probieren, bis dahin in andere Gedanken reinzukommen. Ja. So ein, das finde ich auch nochmal wichtig. Einmal diese Frage, was kann so bleiben, wie es ist? Und dass man sich nochmal bewusst macht, nicht zu denken, was soll nicht mehr sein, sondern sich zu überlegen, was soll anstatt dessen sein? Also ich möchte nicht mehr so viel grübeln. Ja, was machst du denn dann?
Ja.
Also was ist das anstatt dessen? Ah ja, nicht mehr grübeln bedeutet für mich, ich mache Sport, ich gucke einen Film, ich unterhalte mich mit Leuten. Also alles, was dafür sorgt, dass ich das nicht mehr tue. Und dann aber mit diesen Gedanken unterwegs zu sein, sagen, okay, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich einen Film gucke oder dass ich Freunde treffe und so. Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, dass was anstatt dessen zu denken und nicht das, was soll nicht mehr sein.
Total gut. Ja. Dankeschön.
Das sehr gerne.
Ist, wir haben ja schon am Anfang vom Podcast, als wir die ersten Folgen gemacht haben, auch gesagt, dass wir sowieso gerne mal mit jemandem Professionellen, in Anführungszeichen, also nein, du bist ja wirklich professionell, aber das Wort klingt so komisch, darüber reden wollen und auch über Methoden sprechen wollen. Und deswegen fand ich das selber für mich sehr, sehr interessant und glaube auch für die Leute, die den Podcast hören, mal ganz schön.
Mir wäre noch wichtig, Methodik. Und wir hatten ja ganz am Anfang auch, dass es so unterschiedliche psychotherapeutische Verfahren gibt.
Ja.
Ich glaube, das habt ihr auch schon mal erwähnt. Was Leute oft vergessen, ist, dass die therapeutische Beziehung einer der maßgeblichen Wirkfaktoren ist, ob eine Therapie gelingt oder nicht.
Ja.
Das heißt, wenn man sich in Psychotherapie begibt, hat man ja die sogenannten 5 probatorischen Sitzungen. Das heißt, man hat ein bisschen Zeit, den Therapeuten oder die Therapeutin kennenzulernen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, wenn man großen Leidensdruck empfindet, da irgendwie so eine da durchzuhalten. Mhm. Ja. Aber es ist super wichtig, dass man sich wohlfühlt mit der Person, mit der man spricht. Ja. Und da ist das Verfahren dann fast ein bisschen unerheblich. Mhm. Und trotzdem aber klar, es gibt jetzt Leute, die eher mit Verhaltenstherapie klarkommen. Ja. Es gibt Leute, die eher mit tiefen psychologischen Ansätzen klarkommen. Es gibt Leute, die lieber mit systemischen Ansätzen klarkommen. Da kann man sich ein bisschen informieren, auch auf unserer Website, falls es irgendwie interessant ist.
Ja, also bitte, das wollte ich dich sowieso nochmal bitten.
www.mim-verband.de, da haben wir unter Good to Know.
mim-verband.de.
Genau, da haben wir unter der Rubrik Good to Know, Good to Know, nochmal ganz viel Infos auch aufgeschrieben, was bedeutet Psychotherapie, wie kommt man dahin, welche Verfahren gibt es, worauf kann man achten, welche Beratungsstellen gibt es. Super. Und dann aber auch nochmal Forschung zum Thema Musikerinnen und Musiker, Mental Health, also da gibt es ganz, ganz viel Infos. Genau, und für die Leute, die es betrifft, also informiert euch da und wie du schon eben sagtest, irgendwie gut auf sich selber hören. Also ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt.
Ja.
Weil da kann ein Therapeut, eine Therapeutin noch so gut sein, in Anführungsstrichen, wenn ich das Gefühl habe, die checkt nicht, worum es bei mir geht.
Ja, ja.
Und das kann sowas sein wie, ich möchte mit einer Frau über irgendwas sprechen, weil ich glaube, dass sie das besser versteht, bestimmte Themen, die ich als Frau verhandle. Oder ich möchte mit jemandem sprechen, der älter ist, weil ich das Gefühl habe, es ist mehr Lebenserfahrung oder mit jemandem, der jung ist. Oder das sind Dinge, die auch genauso wichtig sind.
Ja.
So.
Ich fand es immer so. Also ich habe das bei meiner letzten Therapie, die ich jetzt vor 3 Wochen, glaube ich, beendet habe, so empfunden, dass ich die Therapeutin super sympathisch fand, aber wir sind nicht auf einer Wellenlänge gewesen, trotz allem. Und dadurch, dass es so tiefenpsychologisch war, kam mir zu wenig von ihrer Seite. Ich habe mich immer so ein bisschen verloren gefühlt, dahingesetzt und jetzt erzähl doch mal. Und ich tendiere dazu, einfach anzufangen und dann nicht mehr aufzuhören und dann rede ich in Schachtel setzen. Und wenn man dann nur das Gegenüber hat, was immer so ein bisschen nickt und macht, dann ist es so.
Bei mir ist es umgekehrt. Bei mir ist eher das Problem bisher gewesen, dass der Therapeut, ich hatte bisher nur Männer, nichts gesagt haben. Und ich bin jemand, ich muss Fragen gestellt bekommen, um zu wissen, okay, worüber soll ich erzählen?
Ja, das ist ja bei mir genauso. Ich will ja auch, dass jemand einfach, dass ein Gespräch entsteht.
Aber bei uns war es dann immer so, dass wir dann halt uns fast in 3/4 Stunde, wie lange das ging, nur angeschwiegen haben.
Und ich finde das schon wichtig, dass man sowas auch zulässt, weil manchmal ja Personen dann irgendwann bemerken, okay, das geht doch, dass ich erzähle. Mhm. Aber ich finde, man erkennt auch einen guten Therapeuten und Therapeutin daran, dass man sowas thematisiert. Mhm. Also, dass man vielleicht nochmal nachfragt, wie geht's Ihnen eigentlich mit dieser Form?
Ja
das hat sie aber auch gemacht.
So. Also.
Deswegen haben wir auch aufgehört, wichtig, dass jemand, weil sie selber meinte.
In der Metaperspektive, dass ich über meinen Job sprechen kann. Also, wenn ich das Gefühl habe, ich komme mit jemandem nicht weiter, dann ist es meine Verantwortung, das anzusprechen und zu sagen, wenn es nicht passt, dann ist vielleicht eine andere therapeutische Form sinnvoll und das nicht wertend zu tun.
Ja, das war auch da tatsächlich
so. Und nicht so nach dem Motto, es ist dein Problem, wenn du hier immer nur schweigst.
Das war noch schlimmer. Ich muss hier kurz einen Rant jetzt auf den letzten Therapeuten. Wenn ich dann mal gemerkt habe, okay, irgendwie merke ich selbst, das Thema beschäftigt mich, habe ich darüber geredet und dann hat er aber irgendwie das Thema gewechselt.
Ey.
Also ich glaube, er hat echt so komplett das Gegenteil gemacht von dem, was er hätte machen sollen.
Sehr schade.
Ja,
klar. Wenn man dann großen Leidensdruck hat, dann ist es umso schwerer, in der Situation nochmal zu sagen, ich glaube, das passt hier nicht. Vor allen Dingen, wenn ein Therapeut oder Therapeutin so ausstrahlt, dass er dann selber berührt ist oder sich angegriffen fühlt.
Ja.
Finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also ich finde, das darf Therapeutinnen und Therapeuten nicht passieren, dass man die Wünsche des Klienten sozusagen als Angriff gegen einen selber. Mhm. Klar, wenn da jetzt irgendwer einen sexistischen Spruch macht und so, dann kann ich schon sagen, ich fühle mich gerade in meiner Person hier angegriffen.
Klar.
Aber dann würde ich auch sagen, wie kommt es dazu, dass sie das äußern?
Ja.
Und vielleicht passt es dann nicht so.
Mhm.
Ja, aber so dieses, wenn man so das Gefühl hat, so ich darf gar nicht, ich hab das auch schon oft gehört, also dass zum Beispiel jemand in Therapie war und gleichzeitig ein Coaching begonnen hat, aber mit einem völlig anderen Thema, also wirklich so arbeitsbezogen, und dass dann die Therapeutin da total angepisst war, wie man es wagen könne, sozusagen noch eine andere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das
aber vielleicht sind es einfach schwierig. 2 verschiedene Bereiche.
Ja, klar. Na? Also ich kann mich ja in der Therapie mit Familie beschäftigen oder irgendwie so und sagen, ich mache jetzt ein Coaching, weil ich will mein Zeitmanagement verbessern.
Ja,
so.
Total.
Das geht auf jeden Fall. Also man muss, ich gucke auch immer, wenn Leute zu mir kommen, sagen, sie machen schon Therapie, dass man irgendwie schaut, dass die Leute sich nicht überfordern in ihrem Wunsch, sich zu verändern und zu entwickeln. Also dass das nicht so ein Selbstoptimierungsding wird und dann wiederum Druck erzeugt. dass man das gut balanciert kriegt, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, das war sehr schön.
Und fand ich auch. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir aufgenommen haben, weil es heute so andere Umstände sind. Die Kameras sind auch weg mittlerweile.
Ja, die Kameras sind weg.
Die haben sich rausgeschlichen.
Ich könnte auch noch weiter erzählen.
Den war es zu lang.
Schlimmstenfalls irgendwas rausschneiden, das wäre ja schade. Tatsächlich eigentlich. Wir haben aber trotzdem zum Schluss noch eine Frage an dich. Wir fragen immer unsere Gäste, weil du auch schon gesagt hast, dass das, was ist dein Lieblings-Adam Sandler-Film? Nein.
Oh Gott, ich bin so froh, dass wir nicht über Filme gesprochen haben. Ich bin so schlecht in sowas.
Alles gut. Wir auch, weil wir Adam Sandler mögen.
Und Kevin James.
Und Kevin James.
Am besten die Kombi.
Ja, die beiden zusammen sind ein unschlagbares Team. Aber
da machen wir eine extra Folge zu. Ja.
Es ist nicht wie ein Dreieck, es hat Ecken und Kanten, sondern es ist ein Ring.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, die Frage ist, wenn du in die Mall gehst, wenn du frei hast und shoppen gehst, was sind die drei Sachen, die bei deinem Mall-Aufenthalt gekauft oder getan werden müssen, damit es ein gelungener Aufenthalt in der Mall ist?
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Mall war.
Anne, dann gehen wir mal zusammen in die Eastside Mall.
Okay, also ich imaginiere, ich glaube, ich würde was Gutes essen in der Mall, das ist ja immer möglich. Ja. Oder vielleicht auch was Ungutes, Junkfood oder so. ich würde mit Sicherheit in irgendein Bekleidungsgeschäft laufen.
Bist du eher so die Oberteil- oder Hosenkäuferin?
Oberteil, Hose frustriert.
Hose frustriert.
Mm. Also wenn ich einen gelungenen Mall-Aufenthalt, dann werde ich nicht in die Hosenabteilung gehen. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich durch einen Buchladen durchlaufen.
Mhm.
Also ich lese zurzeit relativ wenig. Auch ein bisschen bedingt dadurch, dass ich so viele Geschichten höre in meiner Arbeit und dann manchmal irgendwie nicht so den Raum habe, dann noch mehr zu lesen, mir zu Gemüte zu führen. Aber ich liebe das sehr, durch Buchhandlungen zu gehen und Titel zu lesen und durch Dinge durchzustöbern und mich so ein bisschen inspirieren zu lassen.
Ja, ich war gestern auch wieder gefühlt 3 Stunden bei Dussmann.
Ja. Das mag ich sehr. Ich finde, das hat auch so ein, also man hat das Gefühl, so ganz viel Wissen um einen rum und dann riecht es so auf eine bestimmte Art und Weise.
Wie bei Harry Potter so, nur ohne die
Bibliothek. In der Bibliothek ist noch krasser, aber ja.
Ich chill immer nur KDW, da gibt's sowas nicht.
Aber da kann man gut essen.
Das stimmt, sehr gut
Freundin,
sogar.
Die da hingehen und dann da ihren Champagner manchmal trinken. Mhm. Oh, das muss ich auch noch machen.
Habe ich auch schon gemacht.
Das machen wir mal.
Ist auch okay, kann man sich mal gönnen. Es kostet 10 Euro so ein Glas Champagner. Ist jetzt natürlich nicht billig, aber
wenn man
sich mal einen geilen Tag machen will.
Ja. Toll.
Ja.
Ja, danke, Anne. Das war richtig
cool. Vielen Dank.
Ich fand es auch sehr schön. Danke euch.
Und wir haben eine Playlist, auf die packen wir auf jeden Fall Thorsten von Blond und noch andere Songs, an die wir gerade wahrscheinlich noch nicht denken können. Und magst du irgendeinen bestimmten Song auf die Playlist packen?
Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin sehr alter Alanis Morissette.
Ist doch geil.
Fan.
Ja.
Und die hat ja eine neue Platte rausgebracht und hat auch über Mental Health viel gesprochen.
Ach, geil.
Und ich weiß noch, dass die mich sehr beeinflusst hat, auch wenn ich viele Texte irgendwie noch nicht verstanden habe, weil diese ist ja auch sehr textlastig.
Mhm.
Aber dass die mich sehr beeinflusst hat, über mich nachzudenken. Und ich glaube auch so ein Role Model als Frau war, was so ein bisschen abgewichen ist damals von so Mainstream. Und vielleicht könnt ihr da einen Song auf die Liste.
Was ist denn dein Lieblingssong?
Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja so jemand, der Alben durchhört, von vorne bis hinten, weil ich weiß, dass, oder Leuten unterstelle, dass sie sich dabei was überlegen, wenn sie das zusammenstellen.
Das stimmt.
Und das auch interessant finde, sozusagen die Story da nochmal zu lesen. Was aber dann passiert ist, wenn ich einen Song gut finde, dass ich dann beim ersten oder zweiten Song hängen bleibe über Tage und Wochen.
Ja.
Und ich glaube, es ist der erste auf dem Album, den
auf dem
ich
neuen?
Gut fand. Ja, der erste und der dritte. Aber jetzt frag mich nicht, wie die
dann
heißen.
Dann packen wir einfach beide drauf.
Genau.
Sind
oder
ja
ich sag's euch
scheiße.
Nachher nochmal. Die sind sehr Alanis Morissette. Also ich weiß nicht, ob ich neu Fan geworden wäre, aber es hat in mir natürlich auch irgendwie was angerührt von damals.
Ja, man findet eigentlich immer alles gut, was die Bands, die man eh mag, machen, egal wenn es sich verändert. Außer es sind die Ärzte.
Und ihr könnt was von Björk noch draufpacken.
Von Björk?
Ich bin Björk-Fan.
Okay.
Also ich bin nicht sehr fanig, aber wenn ich Fan bin, dann von Björk.
Ja, machen wir.
Überlege ich mir noch ein
Lied. Emotions.
Gut. Ja. Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Und tschüss.